Ich wollte kurz sagen, was die Bedingungen sind zum Erhalt eines Kreditpunkts für die ETH-Studierenden. Sie müssen für eine dieser Veranstaltungen ein Protokoll schreiben von etwa 5 Seiten. Und es besteht Anwesenheitspflicht. Diese Listen gehen jetzt rum, wo Sie sich als ETH-Studierende bitte eintragen. Und daraus entnehmen Sie auch meine E-Mail-Adresse, wo Sie eben Ihr Protokoll hinschicken können. Danke.
Ja, vielen Dank für die überwältigende Präsenz. Wenn man hier vorne steht, denkt man fast schon an ein Rockkonzert. Ist es aber nicht. Es ist Wissenschaft in der Stadt und es ist wirklich erfreulich. Ich hoffe, dass dieses Mal die Akustik stimmt und vielleicht geben Sie da hinten irgendwelche Zeichen, wenn es dort nicht der Fall sein sollte. Aber ich glaube, wir haben vorgesorgt, es sollte besser sein. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir über Ausgrenzung nachdenken, so denken wir erstmal inhaltlich über Ideologien, versuchen wir das zu verstehen, eben Ideologien der Ausgrenzung, welche Prämissen, welche Begriffe Ausgrenzung leiten. Oder wir untersuchen sprachliche Phänomene, Rhetoriken, Propaganda etc. Aber wir kommen eigentlich nicht auf die Idee, Ausgrenzung in irgendeinem Sinn moralisch zu untersuchen. Wenn dann, allenfalls im negativen Sinne, nämlich dergestalt, dass wir davon ausgehen, dass Politiken der Ausgrenzung vielleicht sogar amoralisch sind, unmoralisch, jedenfalls sehen wir einen Mangel an Moral. Und das tun wir natürlich auch mit völligem Recht, weil wir da einen universellen Moralbegriff an das herantreten. Und aus dieser Perspektive erscheint uns allenfalls eben eine Politik der Ausgrenzung als eine Politik, die einen Mangel an Moral aufweist. Vielleicht sogar als eine Vernunft, wie die berühmte These der instrumentellen Vernunft, eine Vernunft, die von Werten losgelöst ist, die rein technisch geworden ist und die eben Moral verlustig gegangen ist. Die Frage, die in den letzten paar Wochen oder kurzen Wochen in den Feuilletons kursierte, war aber eine andere, nämlich eben die nach der Moralität von solchen Ausgrenzungsgebaren und Politiken, vielleicht sogar nach der Moral des Nationalsozialismus. Schuld an dieser Debatte ist ein Buch, das da hinten auf dem Büchertisch ausliegt, und dessen Titel Sie hier sehen, Anständig geblieben, nationalsozialistische Moral, von Raphael Gross. Schuld ist also Raphael Gross, dass wir hier auch zu diesem Thema uns unterhalten und diese Frage stellen nach der Moralität etwa einer massiven Ausgrenzungspolitik und Vernichtungspolitik wie diejenige des Nationalsozialismus. Vielleicht der krasseste Fall, der uns bekannt ist. Das führt mich natürlich dazu, Ihnen kurz Raphael Gross vorzustellen. Und das tue ich sehr gerne. Denn eine kleine Wegstrecke haben wir zusammen zurückgelegt in Jerusalem, wo er an der Promotion gearbeitet hat über Carl Schmitt. Das Buch ist erschienen 2000 unter dem Titel Carl Schmitt und die Juden, eine deutsche Rechtslehre. Ein Buch, das sehr viel beachtet wurde, in viele Sprachen übersetzt wurde und ihn auch schon als Spezialisten der Zeitgeschichte und eben auch der Vor- und Hauptgeschichte, auch Nachgeschichte des Holocaust ausgezeichnet hat. Und mit diesem Interesse als Historiker der deutsch-jüdischen Geschichte, Holocaust-Geschichte, Zeitgeschichte erforscht, hat er eine Reihe von weiteren Publikationen vorgelegt. Unter anderem will ich nennen die Edition und Analyse der Augenzeugenberichte der Wiener Library zum Novemberpogrom 1938, ein Buch, das im Jahr 2008 bei Suhrkamp erschienen ist. Und dann ein Buch, das bereits auf das Thema hinweist, das uns jetzt hier interessiert, mit dem Titel Die Moralität des Bösen. Und damit kommt Raphael Gross einem Forschungsthema nahe, das ihn seit einigen Jahren, wie man in der Einleitung dieses Buches hier lesen kann, beschäftigt, eben die nach der Moral des Nationalsozialismus. Ihm anständig geblieben wäre dann das eben erschienene Buch. Ich bin Ihnen aber noch schuldig zu sagen, in welcher Funktion Raphael Gross all diese Untersuchungen leistet als Historiker. Er ist nämlich, kann man sagen, an mehreren Orten gleichzeitig zu Hause, auf eine eindrückliche Weise. Er ist Direktor des Leo Baeck Instituts in London seit 2001. Er ist seit 2006 aber auch zugleich Direktor des Jüdischen Museums in Frankfurt und auch des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main. Zugleich aber lehrt er als Honorarprofessor in Frankfurt an der Universität, aber auch im Queen's Mary College in London. Also eine atemberaubende Multipräsenz als Wissenschaftler und Historiker an verschiedenen Orten. Ich glaube, wir können sehr gespannt sein auf diesen Vortrag und hoffentlich die anschließende Diskussion zu dieser Frage, die uns, glaube ich, erstmal sticht. Anständig geblieben, nationalsozialistische Moral. Bitte.
Ja, zuerst mal ganz herzlichen Dank, Andreas Kircher, für die sehr, sehr nette und freundliche Einführung, die mich selber ein bisschen verängstigt, weil ich denke, jetzt muss ich sozusagen all diesen sozusagen Ämtern gerecht werden. Im Prinzip geht es um dieses Buch. Also vielen Dank auch für die Einladung, auch dem Zentrum für die Geschichte des Wissens von der ETH, wo einige Bekannte und einige Neubekannte und einige noch mir nicht Bekannte hier auch heute Abend im Raum sind, und ich mich freue auch auf eine Diskussion. Es war mir gar nicht bewusst, dass es sozusagen auch im Rahmen des Studiums direkt integriert ist. Finde ich auch sehr schön und spannend, in dem Rahmen zu diskutieren. Ich bin offenbar schon so lange nicht mehr in der Schweiz, dass ich die Codes hier auch nicht mehr so ganz gut kenne, wie ich dachte. Sodass die Anfrage nach einem ganz informellen, kleinen so Diskussionskreis, die ich gekriegt habe von dir, dann plötzlich sozusagen eine DRS-Radioübertragung in einem Raum, den ich fast nicht übersehe, bedeutet. Das war mir irgendwie gar nicht mehr klar, dass offenbar in der Schweiz diese Form des Understatements doch immer noch so schön gepflegt wird. Ich freue mich umso mehr, sozusagen, dass Sie alle da sind und um die Ehre, hier reden zu dürfen. Und ich hoffe, ich werde dem dann auch genügen. Andreas Kircher hat es schon angedeutet. Ich bin schon seit einiger Zeit mit diesem Thema beschäftigt, vielleicht 10 Jahre. Wenn wir den nationalsozialistischen Staat untersuchen, dann sind wir ja nicht nur mit einer fürchterlichen, schrecklichen Praxis und Politik und einer Menge von Verbrechen konfrontiert, sondern eben auch mit einer schrecklichen Mentalität. Und mich hat interessiert, zum einen, was ist aus dieser Mentalität geworden nach 1945? Ich bin aber nicht so drauf gekommen. Ich könnte es jetzt so erzählen und ich werde nachher auch gleich mit einem Beispiel anfangen, dass es sozusagen nicht so ganz abstrakt bleibt. Aber ich möchte doch fairerweise sagen, es ging mir so, dass ich in Deutschland immer wieder gefragt wurde, ja, was, oder auch außerhalb von Deutschland, was ist denn eigentlich besonders an der Situation in Deutschland nach dem Holocaust? Und in einer gewissen Weise kann man sagen, nichts, und in einer gewissen Weise kann man sagen, ja, sehr viel. Und was ist es eigentlich, woran, was da sozusagen an Fortwirken, an Echos da sind? Was sind die Brüche, was gibt es für Kontinuitäten? Und eine Sache, die mich immer wieder verblüfft hat und an der sich das sozusagen mein Interesse dann auch festgemacht hat, war, dass ich den Eindruck hatte, dass die Debatten um den Nationalsozialismus selber in Deutschland meistens eigentlich nicht Debatten um Facts and Figures sind, sondern sind eher Debatten, wo es um moralische Wertungen geht, dieser Fakten, um die Interpretation dessen, was da passiert ist. Also eigentlich um moralische Debatten, wo aber verschiedene moralische Wertungen aufeinandertreffen, die dann wiederum als solche aber nicht Thema werden. Über die denkt man nicht nach, sondern diese Debatten eskalieren immer wieder, sei es Goldhagen, sei es die Walser-Bubis-Debatte und so weiter. Aber die werden sozusagen irgendwie, so war so mein Gefühl, nicht wirklich geklärt. Und das hat mich darauf gebracht, zu dem Thema Moral und Nationalsozialismus genauer zu untersuchen, aus der Perspektive heraus, was denn da auch bleibt. Ich habe gesagt, ich fange mal mit einem Beispiel an. Und zwar werde ich auch diesen Herrn sehr ausführlich selber zu Wort kommen lassen. Es wird nicht ganz einfach sein, weil man ihn nicht so leicht versteht. Er ist in Frankfurt geboren und in Frankfurt spricht man Hessisch. Das ist ein Dialekt, den Schweizer nicht so leicht verstehen. Also es ist noch schwieriger für Hessen, Schweizerdeutsch zu verstehen. Das habe ich oft ausprobiert. Und der Mann, um den es geht, sehen Sie da das Bild, Konrad Morgen. Er war Sohn von einem Lokomotivführer. Er hat zuerst eine Banklehre gemacht, dann studierte er in Rom, in Berlin, in Den Haag, in Kiel und Berlin, war also durchaus nicht nur in Frankfurt. In der Weimarer Republik gehörte er als Student zum Umkreis, er war auch aktiv in der Deutschen Volkspartei und schließlich 33 April ist er in die NSDAP eingetreten und schließlich auch in die SS. 1939 wurde er Richter in Stettin und ab 1943 wurde er persönlich von Heinrich Himmler beauftragt, sich mit Konzentrationslagerverbrechen zu beschäftigen. Also er hatte einen Auftrag, sich mit Konzentrationslagerverbrechen zu beschäftigen. Er hat sich als Spezialist für Konzentrationslagerverbrechen auch gefühlt. Er kannte sich dabei aus, wobei er darunter nicht das verstanden hat, was wir darunter verstehen. Denn für ihn war nicht der Holocaust das Verbrechen, sondern das war sozusagen, wofür die KZs und die Vernichtungslager da waren. Für ihn war das Verbrechen im Zusammenhang mit der Konfiszierung von Eigentum von KZ-Häftlingen, dass es da zu Wirtschaftskriminalität kam in den Lagern. Das heißt, das war jemand, der sich Sorgen darum gemacht hat, dass die SS stiehlt. Und dass da sozusagen wirklich Betrügereien vor sich gehen. Und das hat ihn unglaublich umgetrieben. Und er hat da also eine riesige, hat da wirklich die ganze, viele Hebel in Bewegung gesetzt, hat sich auch viele Feinde geschaffen, denn nicht alle waren begeistert, dass da jemand kommt und recherchiert und guckt. Er hat als eigener Darsteller, muss man sagen, 800 Fälle in verschiedenen Lager so angestoßen. Etwa 200 sind tatsächlich abgeschlossen worden. Und insofern ist er für mich, um sich sozusagen mit diesem Phänomen Moral im NS auseinanderzusetzen, eine interessante Figur, weil er quasi wie im Zentrum sofort steht. Man merkt es sofort, das ist extrem widersprüchlich, was wir da für eine Figur vor uns haben. Und deswegen, weil ich das für wichtig halte, dachte ich, ich möchte Ihnen auch einige wirklich Tonband-Mitschnitte von ihm hier vorspielen. Wir haben hier die Technik. Ich hoffe, es funktioniert dann auch, sodass Sie hören, wie er über seine Untersuchungen spricht Und wie er da wertet und wie er auch durchaus eben sehr moralisch wertet in dem, was er tut. Vielleicht trotzdem so als Überblick, was ist dann nach 45 aus ihm geworden, weil das natürlich interessant ist. Er wurde in Nürnberg bei den Hauptkriegsverbrecherprozessen zuerst mal verhört, dann wurde er für die Verteidigung des Verfahrens gegen die SS eingesetzt. Er hat dort mehrfach unglaublich verlogene Zeugnisse abgelegt. Man hat wirklich das Gefühl, zum Beispiel, wenn man diesem einen Dokument folgt, was er da abgegeben hat, dass Buchenwald ein durchaus idyllischer Ort war. Und vor allem hat er auch ganz explizit gesagt, dass die SS mit den Vernichtungen nichts zu tun gehabt hätten. Was erstaunlich ist, weil in den Dokumenten später, 64, spricht er ganz ausdrücklich über die Verbrechen der SS. Also er wusste das sehr genau. Er hat später gab es ein Verfahren gegen ihn, in diesem Kontext ein Spruchkammerverfahren in Ludwigsburg, 48, wo sozusagen geschaut wurde, ob er entlastet werden kann. Er ist sehr gut entlastet worden, nicht nur entlastet, sondern man hat ihm zugebilligt, dass er eigentlich ein Widerstandskämpfer gewesen sei. Das steht wirklich so wörtlich in der Akte, dass er ein Widerstandskämpfer gewesen sei, denn er sei ja sehr mutig gewesen. Und er habe es ja mit diesen SS-Leuten aufgenommen und habe sich gewehrt. Und insofern ist er dann also ungebrochen ins deutsche Justizsystem reingekommen, hat hier und da dann auch Zeugnisse abgelegt für verschiedene Prozessverfahren. Es gab eine kleine Schwierigkeit dann doch. Eugen Kogon ist Ihnen vielleicht bekannt aus der Literatur, als einer der ersten, selber ein Buchenwald-Häftling, der als einer der ersten Historiker des SS-Staates war. Der hat ihn bezichtigt, dass er im Rahmen seiner Verfolgung von SS-Leuten Häftlinge ermordet hat, um zu beweisen, dass diese SS-Männer diese und diese Stoffe benutzt haben, um wieder andere umzubringen. Ziemlich kompliziert. Das Verfahren ist nie zum Ende gekommen, aber es wurde immerhin eröffnet. Kogon musste auch gewisse Dinge zurückziehen, die er ja nicht so genau gewusst hatte. Er war ja auch nur Häftling gewesen, also er konnte sozusagen nicht so genau nachschauen. Er ist dann 1979 als Rechtsanwalt Notar in Frankfurt verstorben, wurde nie verurteilt, sondern konnte in dem Sinne sozusagen weiterarbeiten und hat immer auf Kritik hin gesagt, dass er ja schon in Nachkriegszeit als Widerstandskämpfer eingestuft worden ist. Also hier der Überblick: Richter, SS-Richter, Antikorruptionsexperte, Kampf, Anwalt, Zeuge, Angeklagter. Und jetzt müssen Sie versuchen, sich in die Sprache von morgen reinzuhören. Das ist nicht einfach. Wir haben es vorher mit dem Soundcheck ein bisschen angeschaut. Ich sage Ihnen kurz, worum es geht. Dann ist es leichter reinzukommen. Er spricht jetzt über ein erstes großes Verfahren, was er macht, wo es um Gold geht, was konfisziert wird beim Zoll. Und dieses Gold kommt aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Es ist Zahngold, was zusammengeschmolzen worden ist, und dem geht er nach. Ich schaue mal, ob man es versteht, und dann sonst müssen Sie ein Zeichen machen. Aber man muss zuerst so mindestens eine Minute dem Zeit geben. Ja.
Nun zum Komplex Auschwitz. Meine Untersuchungen im Konzentrationslager Auschwitz wurden ausgelöst durch ein Feldpostpäckchen. Es war ein etwas kleineres, mehr langes als schmales Paket, gewöhnlicher Karton, der wahrscheinlich wegen seines ungeheuren Gewichtes bei der Feldpost aufgefallen war, und wegen seinem Inhalt hatte ihn die Zollfahndung beschlagnahmt. Es enthielt nämlich 3 Klumpen mit Gold. Gold war eine Devise, ablieferungspflichtig, und so ergab sich die Beschlagnahme durch die Zollfahndung. Absender war ein SDG, das heißt ein Sanitätsdienst Graz des Konzentrationslagers Auschwitz. Und adressiert war dieses Paket an seine Frau. Er unterstand damit der SS- und Polizeigerichtsbarkeit und mir wurde diese beschlagnahmte Sendung mit einem kurzen Anschreiben zur weiteren Veranlassung, glaube ich, hieß es, das, zugeleitet. Bei dem Gold handelte es sich um hochkarätiges Zahngold, das in einer primitiven Weise zusammengeschmolzen war. Es war ein sehr großer Klumpen, vielleicht von der Größe von zwei Fäusten, der andere war wesentlich kleiner, der dritte mehr unbedeutend. Aber immerhin, es war eine ganze Anzahl von Kilos. Wie ich nun weiter etwas veranlasste, überlegte ich mir die Sache. Zunächst war die Dreistigkeit, mit der hier der mir bis dahin unbekannte Täter vorgegangen war, verblüffend. Und es schien sich hier um eine ausgemachte Dummheit zu handeln. Aber je länger ich über die Sache nachdachte, glaubte ich, dass eine solche Auffassung den Täter unterschätzte. Denn immerhin bei 100.000 von Feldpostdeckschen war die Chance sehr gering, dass nun ausgerechnet diese gefährliche Sendung beschlagnahmt und entdeckt werden würde. Sondern es war hier, schien mir ein Zug einer raffinierten Primitivität und einer skrupellosen Rücksichtslosigkeit bei dem Täter vorzuwalten. Ein Zug, der sich dann bei meinen späteren Ermittlungen im Konzentrationslager Auschwitz als richtig erweisen sollte. Denn nach dieser Methode wurde da eigentlich durchweg gearbeitet.
Also den Schluss haben Sie nochmal gehört, nicht nach dieser Methode wurde da durchgängig gearbeitet. Das bezieht sich sozusagen wirklich auf diesen Diebstahl, um den es ihm geht, den er sozusagen unglaublich findet. Noch aus der Perspektive von 64 ist er über den Diebstahl unglaublich empört. Und man merkt das nicht, das findet es immer noch unvorstellbar und wertet da ja auch ständig. Er im Folge der Aussage spricht er dann, wie er nach Auschwitz geht und wie er ganz genau sieht, wie der Vernichtungsprozess vonstatten geht. Und schließlich kommt er an sein Ziel und sein Ziel ist eben diese Wachstube, wo er eben vermutet, dass diese SS-Männer sind, die das gestohlen haben. Und da bringe ich Ihnen nochmal eine kurze Aussage. Sie müssen sich vorstellen, also er hat jetzt ausführlich hat sich die Selektion an der Rampe angeschaut. Er hat sich angeschaut, was in den Gaskammern passiert. Er beschreibt das auch, was er alles angeschaut hat. Und jetzt, nachdem er all das gesehen hat, kommt er zur Wachstube.
Nachdem ich diese äußeren Einrichtungen gesehen hatte und irgendwie SS gar nicht in Erscheinung getreten war, interessierte mich natürlich nun mal die SS-Leute zu sehen und kennenzulernen, die diesen ganzen Apparat da verwalteten und in Betrieb hielten. Es wurde mir dann ein kurzer Blick in die sogenannte Wachstube des Lagers Birkenau verstattet. Und hier habe ich dann zum ersten Mal einen wirklichen Schock erlitten. Sie wissen, eine militärische Wachstube, die zeichnet sich bei sämtlichen Armeen der Welt durch eine spartanische Einfachheit aus. Steht da ein Schreibtisch. Es hängen Anschläge, sind da einige Brettchen da für diejenigen, die da abgelöst werden, Schreibtisch und Telefon. Aber das hier war anders. Es war ein niedriger, etwas schummriger Raum. Und da standen bunt zusammengewürfelte Couchen herum. Und auf diesen Couchen, da lagen malerisch einige SS-Leute, meistens so unter Führerdienstgrade, und dösten da mit glasischen Augen vor sich hin. Ich hatte den Eindruck, dass sie die Nacht vorher ziemlich viel Alkohol genossen haben mussten. Statt eines Schreibtisches stand ein riesiger Hotelherd da, und auf diesem bugen vier, fünf junge Mädchen Kartoffelpuffer. Es waren offensichtlich Jüdinnen, sehr schöne orientalische Schönheit, vollbusig, voll feurige Augen, trugen auch keine Häftlingskleider, sondern normal, ganz kokettes Zivil. Und die brachten nun ihren Paschas, die auf den Couchen darum lagen und dösten, die Kartoffelpuppe, und fragten besorgt, ob auch recht viel Zucker, ob genügend Zucker darauf waren, und fütterten die. Keiner nahm von mir und meinem Begleiter, immerhin also doch immer am Hauptmann Notiz, es wurde keine Meldung gemacht, es ließ sich keiner stören. Und ich klappte meinen Ohren nicht zu trauen, diese weiblichen Häftlinge und die SS, die duzten sich miteinander. Ich muss also wohl ziemlich entgeistert meinen Begleiter angeschaut haben. Der zuckte nur die Achseln und sagte, die Männer haben eine schwere Nacht hinter sich. Sie hatten einige Transporte abzufertigen. Ich glaube, so drückt er sich aus. Das bedeutete also, dass in der Nacht, während ich da im Zuge stehend nach Auschwitz fuhr, einige tausend Menschen, einige Zugladungen voll hier vergast und verascht worden waren. Und von diesen tausenden von Menschen, da war auch nicht das Stäubchen auf einer Ofenarmatur übrig geblieben.
Schließlich kommt er sozusagen zum Objekt der Untersuchung. Er schaut sich die Spinde an, und ich werde noch dieses letzte, wenn Sie noch Geduld haben, Ihnen noch dieses letzte Beispiel vorspielen. Ich denke, es ist, obwohl es lang ist, doch auch ganz sinnvoll, weil man ein anderes Gefühl für die Quellen kriegt, als wenn ich das vorlese. Ja? Man merkt, dass da noch auch andere Dinge mit im Spiel sind. Zu den Quellen kann ich vielleicht auch noch sagen, der Nachlass von ihm liegt im Fritz-Bauer-Institut, sodass es für mich ganz günstig war. Ich hatte sozusagen an meinem Schreibtisch den ganzen Nachlass von ihm, weil er ja auch in Hessen gestorben ist. Und diese Videos sind als Teil der Aufzeichnung von dem Auschwitz-Prozess insgesamt von dem Institut aufgearbeitet worden und für die Forschung durchaus interessant. Ich zeige Ihnen jetzt noch das letzte Beispiel von ihm, wie er dann sozusagen seine Untersuchung vornimmt.
Nachdem ich das Lager besichtigt hatte, war mittlerweile spät Nachmittag geworden, da schritt ich in unsere Aktion und ließ das ganze SS-Krematoriumskommando in seiner Unterkunft vor den Spinden antreten und nahm eine Durchsuchung vor. Und wie ich mir es gedacht hatte, Wo kam denn da einiges zum Vorschein? Goldene Ringe, Münzen, Ketten, Ketschen, Perlen. So ziemlich sämtliche Währung der Welt. Bei dem einen wenig Souvenirs, wie der Betreffende sagte. Bei dem anderen kleines Vermögen. Was ich aber nicht erwartet hatte, war, dass aus eins oder zwei Spinden mir die Geschlechtsteile frisch geschlachteter Bullen entgegenfielen. Ich war zunächst völlig entgeistert und konnte mir also den Verwendungszweck nicht vorstellen, bis mir der betreffende Spindinhaber errötend tatsächlich das gab es, dann gestand, dass man sich das besorge zur Auffrischung der eigenen sexuellen Potenz.
Gut, ich hoffe, Sie haben das verstehen können auch. Ich höre es natürlich jetzt zum 100. Mal, dann hört man mehr. Wenn man es das erste Mal hört, ist es zum Teil vielleicht schwierig. Aber der erste Punkt ist, wo er sozusagen zur Untersuchung schreitet, weil er dieses Gold findet. Da hat er starke moralische Gefühle gegenüber der Perfidie dieser Täter und der Skrupellosigkeit, mit der sie vorgehen. Dann geht es ins Lager, schaut sich alles an und nachdem er alles gesehen hat, erlebt er dann tatsächlich einen Schock in dem Moment, wo er sieht, wie unmilitärisch diese SS sich da benimmt aus seiner Sicht. Die sind eben, die benehmen sich nicht, nicht anständig. Und dann kommen natürlich auch seine ganzen Vorurteile gleichzeitig raus, nicht? Also diese schönen Jüdinnen, und wenn, das haben Sie wahrscheinlich nicht gerade verfolgen können. Er sagt zuerst, ich wollte dann endlich mal die SS sehen, die ist ja noch gar nicht in Erscheinung getreten. Dabei hat er sozusagen praktisch alle Stufen der Vernichtung verfolgt und behauptet, da hätte die SS gar nicht mitgemacht in seiner Aufführung, sondern das seien quasi alles Juden-Kapos, die die Vernichtung betrieben hätten. Also das ist auch sozusagen eine seltsame Wahrnehmung, die er da hat, obwohl es die natürlich gab, aber nicht in der Weise, wie er es beschreibt, sondern die SS hatte an allen entscheidenden Stellen dort mitgewirkt. Gut, wir können dann in der Diskussion hoffentlich auf diesen Fall, ich wollte Ihnen einfach sozusagen ein bisschen Material geben, worüber reden wir, wenn wir über NS und Moral sprechen, auch, dass Sie nicht denken, es handelt sich hier sozusagen um irgendeine revisionistische Perspektive auf den NS. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Was ist denn genau das Thema, wenn wir zu Moral und NS sprechen? Zum einen, Andreas Kircher hat das sehr deutlich gesagt, nach 1945 ist der NS schnell als eine amoralische, als eine Zeit jenseits der Moral bezeichnet, betrachtet worden. Das ist in gewisser Weise völlig verständlich, wenn man den Begriff Moral benutzt in so einem alltäglichen Sinne von moralisch. Ja, das war kein, und zwar moralisch im Sinne von gutem Handeln. Ja, das war wirklich nicht ein Fall von gutem Handeln. Das ist dann berechtigt, dass man sagt, das ist jenseits der Moral oder amoralisch. Aber das ist sozusagen nur eine Form, wie man Moral anschauen kann. Es deckt nicht alles ab. Und wie Sie gesehen haben, sind diese SS-Leute, und morgen würde ich sagen, ist ein sehr praktisch ein Idealtyp eines guten SS-Mannes, der auch nachher noch praktisch an alles glaubt, in seinem Sinne, die argumentieren in ihrer Binnenlogik durchaus sozusagen ständig mit moralischen Begriffen. Das bringt, wenn man sagt, dass diese Zeit nicht sozusagen einfach amoralisch ist, sondern dass es da eben auch sowas wie geteilte moralische Gefühle gibt, ich gehe darauf nachher noch ein, dann ist es auch so, dass 33 und 45 nicht in der Weise scharfe Zäsuren sind in Bezug auf diese Mentalitäts- oder Moralgeschichte. Ich beobachte das viel in Diskussionen zu der Auseinandersetzung mit dem NS in Deutschland nach 1945, dass man wie das Gefühl hat, es gibt zwei Völker. Ich spitze das vielleicht zu. Es gibt eine Stunde Null. Und vor 1945 gibt es die Nazis und nach 1945 gibt es die, die sich mit dem NS auseinandersetzen müssen. Und das sind wie irgendwie zwei verschiedene Gruppen oder zwei Völker. Ja, es gibt die wie einen Austausch. Und die haben dann die Schwierigkeiten, mit dem NS umzugehen und das zu beurteilen. Es ist einfach insofern viel, viel komplizierter, dass selbst in dem Moment, wo sie die politischen Überzeugungen abstreifen und sagen, ja, ich bin jetzt sozusagen in der DDR ein strammer Marxist oder ich bin in der BRD ein Vertreter der Adenauerschen bundesrepublikanischen Demokratie, dann bedeutet das nicht, dass die Art und Weise, wie sie moralisch urteilen, sich genauso verändert. Und das ist das, was mich hier interessiert, dieses Fortwirken, dieses Echo dessen, was ich eine nationalsozialistische Moral nenne. Nun, zur NS-Ideologie und Moral ganz kurz. Ich glaube, ihr habt das letzte Mal dazu auch einen Vortrag gehabt, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Das, was mir entscheidend ist, ich will hier nicht sozusagen eine Lektion über NS-Ideologie halten. Ich will nur einen Punkt herausarbeiten, was mir bei den Analysen meistens als zu wenig beachtet erscheint, nämlich, dass die Kernbegriffe der NS-Ideologie meistens moralische Begriffe sind. Ehre, Treue, Kameradschaft, Anständigkeit, Loyalität. Wenn Sie sich nur eine Sekunde lang beispielsweise in den Marxismus reindenken, dann werden Sie und überlegen, was sind da Kernbegriffe? Da kommen Sie auf Sachen wie Profit, Mehrwert, Kapital. Die kommen auf jeden Fall eher auf ökonomische als auf moralische Kernbegriffe. Insofern würde eigentlich schon dieser Bestand dieser Tatsache einen dazu motivieren, zu fragen, naja, wie sind die gemeint, diese Begriffe? Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, alle diese Begriffe benutzen wir heute ja auch und durchaus brauchen wir sie auch. Es ist gut, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Das ist immer noch ein Wert. Insofern ist Treue, Loyalität nicht etwas, was jetzt einfach schlecht ist, nur weil die Nazis diese Begriffe als Kernbegriffe ihrer Ideologie benutzt haben in einer bestimmten Weise. Das macht es so schwierig. Es gibt nicht diese Form von Bruch, wie man sie sich erhoffen würde. Das meinen viele Leute, naja, die Begriffe benutzen wir einfach nicht mehr. Das ist völliger Quatsch. Dann benutzen wir andere, die dasselbe meinen. Es geht sozusagen um den Gebrauch und die Semantik und in welcher Weise sie benutzt werden. Natürlich hat die NS-Ideologie auch viel mit völkischer Ideologie, mit Rassismus, Großraumdenken und so weiter zu tun. Ich würde aber selbst für den Antisemitismus, den jeder im Zentrum der NS-Ideologie sicher festmachen würde, sagen, es ist falsch zu glauben, dass der Antisemitismus quasi biologisches Denken ist oder dass der rassistisches Denken ist im Sinne von, dass die Biologie da was vorgibt, was eindeutig ist. Letztendlich geht es um moralische Wertungen. Natürlich wird die Biologie oder die sogenannte Rassenlehre benutzt, um dann bestimmte moralische Wertungen zu machen. Die Juden sind betrügerisch, sie sind hinterhältig, sie verschwören sich, sie haben eine Binnenmoral, die sie nach außen nicht tragen, sie verhalten sich untereinander anders als gegenüber den anderen, sie sind und so weiter. Aber es sind letztendlich alles moralische Vorwürfe, moralische Kategorien, um die es geht, die dann erklärt werden, pseudo-erklärt werden, biologistisch im Sinn von, ja, das jüdisches Gen oder whatever, das wird dann so aufbearbeitet. Aber sie werden sozusagen, das weiß ich auch als Rechtshistoriker sehr genau, diesen Irrtum machen sehr viele, sie werden kein einziges Gesetz finden, was tatsächlich im NS auf die Biologie in der engeren Weise zurückgeht, wenn es sozusagen um Juden geht, sondern es geht immer nur um die Kriterien, die irgendwie funktionieren, nämlich um Religion. Ja? Jude ist wer bei den Nürnberger Rassegesetzen und dann kommt diese Abstammung, aber die beziehen sich immer auf religiöse Zugehörigkeit. Es gibt dort nicht irgendwie eine geheime Agenda, wo dann drin steht und die sehen so und so aus und wenn sie so und so aussehen, nicht. Natürlich wurde das auch versucht, aber von den Juristen, sozusagen wie dann wirklich die Ausgrenzung zustande ging und wie dann tatsächlich Selektionen stattfanden, da ist es letztendlich nicht die Biologie, sondern es sind andere Begriffe, die benutzt werden. Nun werden Sie wahrscheinlich denken, wie kann man sowas überhaupt irgendwie, wo findet man sowas? Wo findet man denn überhaupt Quellen? Eine habe ich Ihnen ja schon vorgespielt. Mein Problem ist am Anfang das gewesen, dass viele Historiker mir sagten, das kannst du gar nicht machen, da gibt es keine Quellen. Das ist wirklich genau das Gegenteil, ist das Problem. Es gibt viel zu viele Quellen. Es gibt praktisch endlos Quellen. Sie können sich Filme anschauen, Sie können sich, ich habe das gemacht, ich habe den antisemitischen Hetzfilm Jud Süß angeschaut und analysiert, aber auch triviale Filme wie Hotel Sacha, ein Film, den Sie heute noch in den vierten, fünften, sechsten Programmen in Deutschland hier und da mal hören, oder der Untergang, Film der späteren Zeit, wo ich versuche zu zeigen, in welcher Weise dort schon allein durch das Drehbuch von der Traudl Junge durchaus ein Echo erkennbar ist von dem, was ich eben NS-Moral nenne. Lehrbücher sind denkbar. Ich habe hier die verschiedenen Disziplinen genannt. Man kann da natürlich noch weiter gehen. Sie können sich angucken, ja, wie reden katholische oder protestantische Theologen über Moral zwischen 1930 und 50. Was verändert sich denn eigentlich bei der Philosophie auch? Ja, was machen die plötzlich mit Kant in der Zeit? Das heißt, das Problem ist eher, dass es zu viele Quellen gibt als zu wenig. Ich habe dann einfach versucht, verschiedene Quellenarten mal also Sonnen zu legen, verschiedene Versuche zu machen. Würde aber jetzt sagen, man kann in all diesen Gebieten noch sehr viel finden. Die zweite Frage nach den Quellen ist die der Methode. Wie geht man damit um? Wie kriegt man das irgendwie in den Griff? Ich habe hier drei Namen, drei Philosophen genannt, die für mich hilfreich waren: Adam Smith, Strawson und Tugendhat. Und dazu will ich. Ich komme dann bald zum Ende und dann können wir diskutieren. Aber ich denke, das ist doch noch wichtig, dieses Gerüst Ihnen kurz zu erklären, was für mich durchgehend überall das Gerüst war in meinen Untersuchungen. Ich gehe davon aus, und das ist nicht jedem sozusagen vielleicht so klar, dass moralische Gefühle viel stärker in unserem alltäglichen Leben verankert sind und nicht so zufällig sind, wie Sie vielleicht meinen. Also wenn jetzt der Andreas Kilcher findet, also irgendwie haben wir doch was anderes abgemacht heute, und das ist jetzt so langweilig und jetzt sitze ich da schon so lange und er kommt nicht auf den Punkt und es ist wirklich empörend und jetzt hört er nicht mehr auf und jetzt redet er noch schlecht über mich und dass ich mich offensichtlich langweile, tue ich doch gar nicht und so weiter. Und ja, er hat irgendwann genug und schlägt mir irgendwie mit der Faust ins Gesicht und ich breche mir die Nase und es blutet. Ja, ja, macht er nicht. Ja. Wir kennen es schon so lange. wenn er es machen würde, nicht, weil er sauer wäre, dann wäre es klar, dass wir hier im Raum sofort wüssten, wer welches moralische Gefühl zu haben hat. Andreas würde sich schuldig fühlen, sonst wäre Fall für meinen Vater, Psychiater. Ich würde selbstverständlich nicht sagen, ist überall ein bisschen anders, seltsam hier, sondern wäre ziemlich grollend, ist der Begriff. Ja. Ich würde grollen und Sie hier als Publikum, und das ist auch wichtig, denn das Publikum spielt eine große Rolle, also auch bei Adam Smith, bei der Empathie, Sie würden auch nicht einfach sagen, das hat er jetzt elegant gelöst, noch lustig. Ich fand es eigentlich auch langweilig, muss ich mal schon sagen. Ja? Und vielleicht würde es einer von Ihnen denken, ich weiß es ja nicht, ich sehe ja nicht in Sie rein, aber er würde es wahrscheinlich nicht laut sagen, sondern er wüsste, er muss jetzt empört sein, ja? Weil wir ganz klare Vorstellungen haben in einer Gesellschaft, welches dieser Trias moralischer Gefühle, die Strawson ausgearbeitet hat in Anschluss an Smith, sozusagen, welches Gefühl hat man? Und diese Basis ist ganz wichtig, weil nämlich dieses Gerede von, naja, Moral, das kann man doch nicht festmachen, ist immer anders, das ist Quatsch. Ja? Moral ist etwas, wo wir ganz genau wissen, in welchem Moment wer welches Gefühl zu haben hat. Und wenn er es nicht hat, dann machen wir uns sofort Gedanken, auch im Alltag, und haben immer Streit darüber, wenn jemand nicht empört ist, im richtigen Moment. Ist auch, außerdem auch ein sehr gefährliches Mittel, wo Sie sehr schnell sehen, denn man kann plötzlich anfangen zu sagen, ja, die sind für die goldig Schiessi. Da habe ich zum Beispiel am Plakat hier mal gehört, dass sie sagen, ja, und das ist ja empörend und ihr müsst euch alle auch empören. Ja? Man kann es sofort instrumentalisieren und man kann sofort das in eine Richtung bringen, wo, weil die Frage ist, wie begründet man diese Gefühle? Das ist nicht so einfach. Ja, wie haben wir die begründet? Wir hier im Raum, hoffe ich, haben es alle begriffen und denken alle gleich. Ist natürlich nicht der Fall, wir denken alle verschieden. Aber wir machen es uns jetzt mal als System einfach. Das war meine Frage, in welcher Weise verschiebt sich das im NS? Und jetzt werden Sie sofort sehen, das kann man nicht einfach global und schnell sagen, ja, hier ist es. Sondern muss man sich einzelne Begriffe anschauen und gucken, in welcher Weise wird da in einer anderen Weise Empörung erwartet, wo soll jemand sich schuldig fühlen und wo soll jemand wütend sein. Solche Verschiebungen kann man nicht so ganz leicht einfach sozusagen mit einem großen Gladiatorenstrich hinknallen, sondern muss man ganz genau die einzelnen Begriffe sich anschauen. Eine zweite Unterscheidung, die ganz wichtig ist, die hat auch Andreas Kirchner am Anfang schon erwähnt, ist die von partikularer und universeller Moral. Das ist vor allem von Ernst Tugendhat im deutschsprachigen Kontext sehr stark wieder ins Gespräch gebracht worden. Ich würde sagen, er ist eigentlich der einzige deutschsprachige Philosoph, der dazu wirklich Wesentliches früh gemacht hat. Da geht es eben darum, dass es aus seiner Sicht diese Trias moralische Gefühle, die wir jetzt, über die wir gesprochen haben, wenn man dann fragt, wie begründe ich die, dann ist man schon in der Nähe einer universellen Moral. Universell meint, das meint nicht, das ist eine, die überall gilt. Das meinen immer die Blöden, die denken, ach, das ist ja super blöd, es gibt doch keine Moral, die überall gilt. Das ist auch damit gar nicht gemeint. Gemeint ist eine Moral, die ich jedem gegenüber theoretisch begründen möchte und könnte. Also es geht um die Begründungsweise, es geht nicht um die Geltung. Jeder von uns weiß, dass in den meisten Ländern der Welt partikulare Moralsysteme herrschen und nicht universelle. Trotzdem ist das sozusagen das Bild, was die meisten Demokratien auch für das anwenden, was sie sehen, was sie für richtig halten. Bei einem partikularen System ist es anders, da gibt es sehr verschiedene Formen. Oftmals in Bezug auf den NS ist es sehr deutlich, ist es klar, es muss zunächst mal nicht jedem gegenüber begründet werden. Einem Juden können sie gar nicht erklären, was gerecht ist. Der versteht es gar nicht, sie müssen es gar nicht versuchen. Die haben überhaupt nicht die richtigen Gene dazu. Das heißt, kein Nazi würde sich die Mühe machen, wirklich zu erklären, sondern das ist sozusagen etwas, was nur ein bestimmter vorgegebener Kreis, der dazugehört. Das sehen Sie auch bei radikalen Strömen und allen Ländern der Welt, dass die immer finden, die Ausländer, die merken es gar nicht, die begreifen die entscheidenden Dinge gar nicht, die können auch nicht mitfühlen, denen kann man es auch gar nicht erklären, ist auch gar nicht nötig. Ja? Das heißt, da hört sozusagen die Begründungsform auf und ist limitiert. Dann gibt es einen zweiten Schritt, der wichtig ist, bei diesem Sache, dass in einem universalistischen Moralsystem wir sehr stark zwischen Moral und Konvention unterscheiden. Das ist ganz simpel. Also das, was jetzt vorher der Andreas fast gemacht hätte, das würden wir alle nicht sagen, das ist jetzt aber unkonventionell, einem Speaker die Nase blutig zu schlagen, nicht? würde, glaube ich, niemand hier sagen, sondern würde ganz klar sagen, das hat mit Gewalt und so weiter zu tun. Wir können das begründen, warum wir das alle nicht wollen, dass es uns passiert, denn wenn du da mal in London bist, möchtest du auch nicht, dass dasselbe dir widerfährt. Sehr einfach begründbar. Es ist aber eine andere Frage, zum Beispiel mit der Krawatte und dem Sakko. Wenn das jetzt rosa wäre und da noch eine grüne Krawatte und ich hätte jetzt noch irgendwie einen Irokesenschnitt und ja, dann wäre es vielleicht auch so, dass man hier im Gabriel Voltaire, obwohl Dada und alles so, das irgendwie seltsam fände, dass der jetzt so hier auftritt. Einige würden es vielleicht seltsam finden, vielleicht würde es auch der Andreas Kirche denken, hätte er mich vielleicht erwarnen sollen, dass er so verrückt geworden ist. Das sind aber rein konventionelle Sachen. Es könnte aber trotzdem sein, dass ich mich nachher schäme, dass ich ähnliche Gefühle habe, die sozusagen die scheinbar moralische sind. Und es gibt vielleicht auch einige unter Ihnen, die finden, das ist unglaublich, das hätte er nicht so machen können. Ja? Also das heißt, es ist nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Was aber typisch ist im NS, ist, dass sie sozusagen eine Moralisierung von allem haben, dadurch, dass sie dort nicht begründen. In dem Moment, wo sie Moral nicht inhaltlich begründen und nicht sagen, ja, es ist sinnvoll, dass es jedem gegenüber so gemacht wird, und sie stattdessen sagen, ja, bei uns, bei den Arien oder bei den Schweizern oder bei den Deutschen, da ist es einfach nur so. Ja? Das muss ich nicht weiter begründen. Dann wird es insofern schwierig, weil dann plötzlich auch ein Gartenzwerg dazugehören kann. Und wer keinen hat, nicht gut. Nicht gut. Ja, da zeigt sich schon. Ha? Ich weiß nicht, wie es bei den Kirchen zu Hause aussieht, Gartenzwerg oder nicht. Ja, da fängt es dann schon an und dann kann alles, dann kann auch das Giebeldach ja, plötzlich deutsch werden, die Ästhetik kann moralisiert werden. Alles wird plötzlich dadurch, dass sie zwischen Moral und Konvention nicht mehr wirklich unterscheiden, ist alles potenziell moralisierbar. Und insofern spielt im NS, und das sehen Sie auch in den Quellen, moralischer Diskurs eine viel größere Rolle, als man denken würde. Wenn Sie sich irgendwelche Reden anschauen, irgendwelche pädagogische Schriften, dann werden Sie sehen, die sind voller moralischer Diskussion, weil es nicht so einfach ist, wenn man sozusagen nicht relativ universell sagt, es ist für jeden gleich. Sobald Sie Unterschiede machen, für wen das gilt und für wen nicht, kommen Sie in einen Erklärungsnotstand rein. Oder Sie sagen einfach, bei uns ist es so, dann dekretieren Sie es. Das führt auch zu Schwierigkeiten. Gut, ich will so ganz langsam zum Ende kommen, respektive zu unserer Diskussion dann hoffentlich. Ich will nochmal darauf hinweisen, also Moral kann auch eben ein verfolgendes Instrument durchaus sein. Insofern denke ich, dass man auch den Antisemitismus, wenn man ihn aus der Perspektive der Moralgeschichte anschaut, nochmal anders sieht und auch nochmal anders sieht, in welcher Weise da sozusagen, gerade was die Empörung anbelangt, anderes da ist, und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass eben sozusagen die Diskreditierung der Juden nicht über die Biologie, sondern moralisch sich abspielt. Zum Schluss noch einmal zur Erinnerung, was mir wichtig ist, dass diese Zäsuren 33-45, wenn man Moralgeschichtliches anschaut, eben nicht so scharf sind, dass wir Echos haben, ebenso bin ich zum Beispiel in der Walser-Rede erstmals drauf gekommen, dass die Brüche, die politischen Brüche, nicht mit denjenigen der moralischen Gefühle in Übereinstimmung sind. Und wichtig ist mir auch zu sagen, es ist, auch wenn man das gerne haben würde, nicht sinnvoll zu glauben, dass man sofort eine geschlossene Moralgeschichte des NS vorlegen kann. Aus dem Grund auch nicht, weil dahinter steht ein Begehren, nämlich in dem Moment, wo ich diese Zäsur schwach mache, wenn ich sage, ja, 45 geht noch was weiter, da gibt es Echos und die gehen weiter, dann ist sofort die Frage, naja, dann betrifft es uns ja heute noch vielleicht. Und wo denn genau? Und da muss man sozusagen viel genauer gucken, was sind denn eigentlich wirklich die Unterschiede? Und dann sieht man, dass es nicht so schwer, nicht so einfach ist. Wenn man sich die Quellen anschaut, wird man sehen, ja, die argumentieren ständig moralisch, aber wo ist es genau unterschiedlich? Und das ist nicht so leicht lösbar. Ich hoffe aber, dass ich klar machen konnte, dass es eine entscheidende Fragestellung ist und dass man auch daran rankommen kann. Und danke zunächst mal für die Geduld und hoffe, dass wir noch in die Diskussion kommen.
Vorne bleiben. Ja, ganz vielen Dank. Ich mache jetzt ein bisschen was Ungewöhnliches. Nicht, dass ich jetzt zuschlage.
Jetzt hatte ich Angst. Ja.
Noch was völlig anderes. Nein, ich denke, normalerweise darf der Moderator nicht mit einer Frage beginnen, aber ich beginne mit einer Frage, weil ich denke, das gehört vielleicht sogar noch einfach zum Vortrag. Schlicht und ergreifend wäre es, glaube ich, interessant zu wissen, wie du mit dieser moralgeschichtlichen und durchaus auch moralphilosophischen Grundlage dieses Beispiel noch analysierst. Du hast uns das Beispiel ausführlich gebracht, aber vielleicht habe ich was überhört, aber ich glaube, das wäre noch interessant, wenn du etwas schon, bevor wir vielleicht in die allgemeine Diskussion gehen könnten, zeigen könntest, was die Moralanalyse an diesem speziellen Beispiel bringt, jetzt über, gut, du hast von Treue, Kameradschaft, Ehre und so gesprochen, aber ich glaube, das bist du uns noch schuldig, bevor wir diskutieren können.
Gut. Ich denke, der Konrad Morgan, das ist sozusagen auch wiederum nicht ein Argument, sondern da kommen ganz viele Sachen ja zusammen, die man bei ihm sieht. Es ist zunächst mal ein hochinteressanter Fall, weil wir da quasi zum einen ziemlich im Zentrum des NS-Systems drin sind. Ja, wir haben es mit einem hochrangigen Obersturmbannführer, SS-Richter zu tun. Und wir haben es mit jemandem zu tun, der sich genau mit dem auseinandersetzt, wo ich eben behaupte, dass es im NS durchaus eben Auseinandersetzungen gibt. Das ist zunächst mal einfach zu zeigen. Ja? Das ist etwas, was vielen nicht selbstverständlich ist. Darum habe ich es gebracht, weil zunächst mal würde man denken, ja, sind die denn wirklich empört? Das scheint jetzt so einfach, aber vielfach denken die Leute einfach, ja, das ist rein zynisch. Ja, die sind doch nur zynisch. Dann erwartet man ja keine Argumentation mehr, nicht? Dann kann der Betreffende ja irgendetwas sagen. Das Interessante ist, wenn Sie dem zuhören, merken Sie ja, dass er für sich in einem System drin denkt, wo er durchaus eine moralische Rationalität für sich drin sieht. Was mich in seinem Fall, wo ich drauf raus bin in dem Buch, ist, ich habe mir quasi den Gegenfall noch dazu genommen. Den habe ich jetzt nicht vorgetragen, um es kürzer zu machen. Nämlich ein SS-Mann, der Zyklon B geliefert hat in die Lager, der ein Hygienespezialist war für die SS und tatsächlich ein Widerstandskämpfer, Kurt Gerstein. Und Kurt Gerstein, der ist tatsächlich in die SS reingegangen, weil er, also es gibt da natürlich auch unterschiedliche Interpretationen, aber soweit ich ihn interpretiere und auch Saul Friedländer in seinem ersten Buch 67 über Kurt Gerstein schon, ist das eine interessante Figur, weil er jemand ist, der tatsächlich da reingeht und dann sieht, was passiert und an über 100 Neutrale sich wendet und sagt, ihr müsst was tun. Ich habe es gesehen, ich war da, es ist grauenhaft, ihr müsst was machen. Und das dokumentiert. Deswegen wurde er auch in Israel in Yad Vashem ausgezeichnet als Gerechter der Völker, weil er wirklich sein Leben hundertfach aufs Spiel gesetzt hat. Ja, und jetzt gibt es Spruchkammerverfahren über Kurt Gerstein und Spruchkammerverfahren über Konrad Morgan von deutschen Richtern. Und das Interessante ist, dass der Morgan, auch nachdem er sich dann umgebracht hat, aber der Verfahren ist weitergelaufen, seine Witwe, für dieses war es wichtig, dass er dass er nicht als Hochbelasteter eingestuft wird, weil dadurch hat sie keine Rente gekriegt. Sie hat immer wieder verloren vor allen deutschen Gerichten. Es hieß immer wieder, nein, der Kurt Gerstein, das gab's nicht. Der hat da mitgemacht. Das ist gar nicht denkbar. Wir mussten ja alle. Ja? Wir konnten gar nicht anders. Das kann gar nicht sein. Umgekehrt bei dem Konrad Morgen, da war die Argumentation, die, ja, das war ja unglaublich gefährlich, was der gemacht hat. Der hat ja sozusagen, das heißt, das, was mich interessiert hat, war der Umgang mit diesen Fällen in der Nachkriegszeit und die, das unterschiedliche sozusagen Outcome, dass eben der Morgen als schwer belastet, auch dann nach seinem Suizid, galt, während der Konrad Morgen als Widerstandskämpfer in diese Nachkriegssituation reinkam. Und das hat mich interessiert zu gucken, ja, was passiert da eigentlich? Wie werden denn nach 45 diese moralischen Wertungen, die vorher stattfinden, wie werden die wiederum gesehen? Das, was ich Ihnen vorgespielt habe, ist ja auch kein Geheimdokument. Das hat er ja in Auschwitz vor dem Gericht gesagt. Und wenn man das genauer analysiert, ist es ja sehr deutlich, dass er auch 64 keinerlei Empathie hat mit dem, was den Juden gegenüber gemacht wurde. Also null. Seine ganze Empathie, die er hat, und die ist sehr groß, die liegt in der Empörung gegen seine SS-Kameraden, dass die dem Deutschen Reich Gold gestohlen haben. Noch 64. Das ist ja schon interessant. Und er sieht es selber nicht und es wird auch, aber auch als solches wenig wahrgenommen. Ich spitze das zu, absichtlich, denn es gibt nie ein ganz geschlossenes Moralsystem. Das hatte ich vorher auch gesagt. Ich hoffe nur, dass Sie alle es nicht lustig fänden, wenn. Einzelne würden sie eben vielleicht doch lustig finden. Wir wissen es nicht, ja? Vielleicht auch einige, aber sie sind gut erzogen und tun dann alle empört. Wir wissen es nicht, ja? Es ist in jedem System so, dass wir nicht so, es ist nicht so klar. Es gibt natürlich immer auch Druck, der dazu führt, dass man sich so moralisch äußert, wie man denkt, dass es von den anderen erwartet wird. Trotzdem gibt es natürlich konkurrierende Moralen und nach 45 in Deutschland, sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR, über die ich weniger gearbeitet habe, weil ich weniger auskenne, gibt es natürlich gerade durch die Re-Education und durch das, was die Amerikaner und Briten und Franzosen probieren, einen extremen Druck in Richtung universalistischen Moralsysteme. Ja? Und die prallen dann aufeinander und prallen eben zum Teil noch bis heute aneinander.
Ja, sehr vielen Dank. Jetzt würde ich wirklich gerne die Fragerunde öffnen. Ich sehe schon, Lutz Wingert meldet sich.
Ja, ich habe ein paar Verständnisfragen an Sie. Sie haben da ein paar Kennzeichen der nationalsozialistischen Ideologie eingeschränkt auf die Moral aufgelistet. Das war Ehre, Treue, Kameradschaft, Anständigkeit. Jetzt frage ich mich, sind das Kennzeichen? Sie haben die Frage selber ein bisschen berührt, aber nicht beantwortet. Mir fällt es ganz leicht, Paraphrasen vorzunehmen. Ehre paraphrasieren mit Stolz, Treue paraphrasieren mit Solidarität, Kameradschaft paraphrasieren mit Brüderlichkeit oder auch Nächstenliebe, Anständigkeit paraphrasieren mit Ehrlichkeit. Sofort bin ich in der Semantik der sozialistischen Arbeiterbewegung oder des Christentums oder auch vorindustrieller Handwerkerbünde. Kennzeichen haben aber die Funktion, abzugrenzen. Ich sehe also nicht in dieser Liste, wie das abgrenzt. Jetzt vermute ich, dass Sie sagen, auf der Ebene der Objekte oder der Adressaten oder der Inhalte, also wem gegenüber übe ich Treue, wem gegenüber bin ich kameradschaftlich und so fort. Und dann sind wir beim Thema, das noch nicht berührt wurde, nämlich dem Thema dieses Vorlesungsreihe der Exklusion. Und die erste Frage ist also, wie spezifizieren Sie tatsächlich diese semantischen Marker, sodass die Rede von Kennzeichen nationalsozialistischer Moral aussagekräftig wird? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, in Ihrer Antwort auf Herrn Kilcher haben Sie vom universalistischen Druck der westlichen Alliierten gesprochen für bei der Re-Education. Andererseits unterstellen Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und da möchte ich bitten, dass Sie mein Missverständnis aufklären, unterstellen Sie, dass die Nationalsozialisten einen Begründungsdruck fühlten, Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. die Default Position, das haben Sie von Tugend hat, die Default Position ist Gleichbehandlung. Die Prämisse dabei ist aber ein egalitärer Universalismus, der besagt mit Rousseau, Kant und Habermas, die Autonomie ist die Grundlage. Das heißt, die nach bestimmten Regeln Behandelnden sollen dieser Behandlung zustimmen oder Autoren der Regeln sein. Und deshalb ist dann die Ungleichbehandlung rechtfertigungsbedürftig. Woher kommt denn dieser universalistische Druck aus nationalsozialistischer Perspektive? Da scheint irgendwie dann doch ein egalitaristischer Universalismus aus der Weimarer Republik oder aus einem kantianischen Erbe fortzuleben. Das hätte ich gerne gewusst. Eine letzte Frage bezogen auf den Ort Zürich. Ein prominenter Vertreter der Restauration, der deutschen Restauration, hat den Umgang mit dem Nationalsozialismus in meinem Land damit gefeiert, dass er sagte, es fing ein kommunikatives Beschweigen der nationalsozialistischen Verbrechen statt. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu dieser immer noch herumgeisternden These von Hermann Lübbe gehört.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre drei spannenden Fragen, die Sie gestellt haben. Ich nehme an, aus einer philosophischen Perspektive. Vielleicht fange ich bei der dritten an. Oder politischen, ja. Ich denke, man muss zu der lübbeschen These des kommunikativen Beschweigens sagen, dass er hat das ja in verschiedenen Essays immer wieder ein bisschen umformuliert auch. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wenn man seine Texte liest, er sagt, und das war sehr gut so. Es gibt eine Wertung dabei. Denn nur dadurch, dass dieses kommunikative Beschweigen, was er zuerst mal als Setzung nimmt, stattgefunden hat, konnte dieser Erfolg, diese Freiheit, all dies Tolle passieren. Das heißt, es ist eine, aus meiner Sicht, moralische These, wo aber wiederum das Moralische daran nicht explizit gemacht wird. Denn wenn Sie sich jetzt einen KZ-Häftling vorstellen, der in diesem schönen kommunikativen Beschweigen drin lebt und gerne Wiedergutmachung kriegen möchte, sagen wir von der IG Farben. Aber dank diesem schönen kommunikativen Beschweigen, was so viel Demokratie und Freiheit ermöglicht, kriegt er seine Rente nicht. Oder er kriegt sie erst, wenn er schon lang gestorben ist, nämlich seine Nachfahren kriegen sie vielleicht und vielleicht auch nicht. Dann ist aus seiner Perspektive diese geglückte Situation vielleicht nicht so glückselig machen, wie sie der Herr Lübbe sieht. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da drauf guckt, was meint er damit eigentlich? Mit, das ist gut gelaufen. Für wen ist es gut gelaufen und in welchem Zusammenhang? Das heißt, ich würde nicht unbedingt in den Kampf eintreten, zu fragen, naja, gab es sowas wie ein kommunikatives Beschweigen? Das gab es zum Teil, zum Beispiel im Ritterkreis, ja, also wenn Sie von der Philosophie kommen, da können Sie mit Schülern von ihm sprechen, da wird Ihnen einiges immer wieder anders erzählt, aber da gibt es Leute, die sagen, naja, irgendwie wussten wir es, aber wir haben nicht darüber geredet und das war gerade gut so und da waren auch jüdische Dozenten da und die haben dann auch nicht gefragt, weiß ich, der Frenkel und so und das war alles super so, das funktionierte und irgendwie hat sich da was rausgegeben. Aber ich glaube, der Punkt aus meiner Sicht ist sozusagen die Bewertung, die ich für problematisch halte, diese Bewertung, das war eben so eine Erfolgsgeschichte, da soll man jetzt bitte nicht dran meckern. Und natürlich hatte es seine Kosten, man musste das eben die Vergangenheit beschweigen. Es ist ja eine Frage, die man auch in ganz vielen, nach vielen Systemwechseln in der Weise stellt und wo die Antworten sehr schwierig sind. Wenn Sie an Südafrika denken mit den Wahrheitskommissionen, wenn Sie an Ruanda, you name it. Also da gibt es viele Fälle, wo man fragen kann, ja, wie ist damit umgegangen bin. Ich finde es politisch interessant. Ich habe darüber nicht so breit gearbeitet. Ich bin ein Historiker. Insofern denke ich, das wäre etwas, was man hier gut diskutieren könnte, aber wo ich sozusagen jetzt nicht denke, ich habe das, das Wort dazu. Die Frage, ja, in welcher Weise diese ethischen Begriffe wirklich so zentral sind oder ob man sie, wie Sie sagen, semantisch so ein bisschen umformulieren kann und dann ist man plötzlich in der SPD-Tradition der Arbeiterbewegung. Das ist eine interessante Frage. Das mag sein. Es ist sicher so, dass wenn Sie sagen wir, den Wahlspruch der SS sich anschauen, vielleicht kennen Sie den, meine Ehre heißt Treue. Also das ist schon interessant, wenn Sie denken, dass sozusagen so eine Organisation sich als Schloss des, jedes einzelnen S-Manns so einen moralischen Satz stempelt. Gut, da kann man sagen, das kommt irgendwie von Schiller und das ist auch ganz anders gemeint und so. Ich habe es aber genauer analysiert und geschaut, wie meinen Sie das dort, wenn Sie das zum Beispiel in der SS, wenn Sie das benutzen. Und das Interessante ist, dass Sie es eben nicht mehr so meinen wie Schiller, sondern dass es tatsächlich Verschiebungen gibt. In einer, da müssen Sie mir helfen, aber in einer zum Beispiel aristotelischen Perspektive in der Philosophie ist es so, dass wir, wenn wir uns tugendhaft verhalten, also wenn wir treu sind, wenn wir gute Dinge tun, dann steht uns Ehre zu. Hier haben Sie aber sozusagen in diesem meine Ehre heißt Treue, Satz, eine ganz andere Konstruktion, die da geschieht. Und ich habe das versucht, ein bisschen aufzuklären in dem Buch, in welcher Weise da tatsächlich eben eine Verschiebung stattfindet. Aber ich gebe Ihnen auch recht, die Verschiebungen sind eben nicht so groß, als dass wir sofort sagen könnten, da ist was ganz anderes da. Das macht es eben auch so schwierig. Ja, insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, naja, also wir können vom Begriff der Ehre aus das alles ableiten. Ja? Das wäre ja schön, wenn das möglich wäre. Und darum beziehe ich mich eben auf die tugendhaftsche Philosophie und denke, zu Ihrer zweiten Frage, dass es sinnvoll ist, diese Unterscheidung von partikular und universalistisch auf den NS hin anzuwenden. Wir haben auch mit dem Tugendhat selber viel darüber geredet und er hat dann auch selber einen Aufsatz dazu beigesteuert in dem Band über die Moralität des Bösen, weil er dann auch fand, ja, es wäre tatsächlich ein Anwendungsfall, aber es ist auch, wenn Sie den Dialog in Letizia kennen, da kommt es auch drin so in Andeutungsweise vor. Denn wenn man diese Hypothese teilt oder sagen wir diese Vermutung teilt, dass es da sowas wie eine Veränderung gibt in der Mentalität und in Bezug auf die Moral, dann ist es natürlich wichtig, dass man eine Methode benutzt, die möglichst ein bisschen weiter weg davon steht. Darum schien mir das ganz günstig, diese Konstruktion, die eben Tugend hat, im Zusammenhang mit Strawson und Smith entwickelt, zu benutzen, weil man da das Gefühl hat, ja, das steht ein bisschen außerhalb und er hat es auch nicht dafür sozusagen entwickelt und dann guckt, ja, wie kann man damit NS-Begriffe analysieren, was verschiebt sich da? Das ist sozusagen in der freien Rede dann durchaus nicht immer einfach. Vielleicht haben Sie recht, dass diese Bezeichnung, die ich benutzt habe mit der Reeducation und dem Druck, oder dem Druck innerhalb des NS, dass man das genauer erklären müsste. Ich glaube, wie Sie sagten, dass auch im NS es noch konkurrierende Moralsysteme gibt. Ja? Es ist nicht so, dass es plötzlich kein Katholizismus, kein Protestantismus, keine universalistischen Perspektiven mehr gibt von einem Tag auf den anderen. Überhaupt nicht, sondern es gibt nebeneinander sehr vieles. Und deswegen ist es zum Beispiel so, bei Hitler ist es sehr typisch. Hitler war extrem fanatisch, aber war gleichzeitig auch extrem pragmatisch. Das heißt, wenn Sie seine Sachen in den 20er Jahren anschauen, im Vergleich zu diesen anderen völkischen Gruppen, aus denen er rauskommt, dann versucht er immer, gewisse Grenzen nicht zu übersteigen. Das heißt, er stellt sich zum Beispiel nie offen gegen das Christentum, kein Punkt. weil er weiß, damit lassen sich keine Wahlen mehr gewinnen. Während die meisten anderen völkischen Gruppierungen, aus denen herauskommt, ja sozusagen radikal antichristlich sind, beispielsweise. Ja? Oder auch Himmler, das ist ja sehr bekannt. Aber er ist da immer sehr, sehr vorsichtig, weil er auch Pragmatiker ist und weiß, dann verliert er. Das heißt, da gibt es immer Kompromisse. Und da muss man natürlich da auch schon wiederum argumentieren. Wie begründe ich denn die Ungleichbehandlung? Aber es ist wahr, ich verlasse mich da sozusagen auf diese von der Vorstellung geleiteten Idee von Tugend hat, dass zunächst die Gleichbehandlung weniger Begründungsnotwendigkeiten schafft. Also wenn wir jetzt hier nachher umsonst Wein haben für alle, leider aber nur 10 Gläser, und ich entscheide, wer es kriegt, dann ist sozusagen sofort eine Entscheidung, da muss ich doch begründen, wer kriegt das jetzt? Wenn wir sagen, ja, jeder kriegt genau dasselbe, dann ist es, also tugendhaft folgend, weniger schwierig zu argumentieren. Aber ich bin gespannt, wie Sie es sehen würden. Also es gibt wahrscheinlich konkurrierende philosophische Erklärungen.
Gut, jetzt würde ich vorschlagen, ein bisschen kürzer fahren, ein bisschen kürzer.
Okay.
Ja, also meine Frage wäre auch eine Nachfrage eigentlich. Nämlich, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sie Biologie und Moral einander entgegenstellen. Das haben Sie quasi nur behauptet, nicht weiter ausgeführt. Aber ich frage mich natürlich, ob der Nationalsozialismus nicht so eine Art Kulmination einer Entwicklung ist von einer Biologie der Moral. Das heißt, dass also die Frage, warum diese Moral etwa bei Ariern so ist und bei Juden so ist, dass das eben genau eine Frage der Biologie ist. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre die sehr provozierende und beunruhigende Frage, die waren die Nationalsozialisten dann überhaupt Rassisten? Und wieso sollten sie dann eigentlich jüdische Babys und Kleinkinder umbringen? Denn wenn es nicht in den Genen gelegen hätte, dann hätte man denen ja eine gute Moral beibringen können. Insofern habe ich ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass man sowohl auf der theoretischen wie auf der performativen Ebene nicht ohne die Biologie auskommt. Und da würde ich gern nochmal nachfragen, weil das ein wichtiger Punkt ist, glaube ich.
Wenn Sie sich die Nürnberger Rassengesetze angucken, wo die ja im Gesetz heißen, zum Schutz wessen? Der deutschen Ehre. Also es ist ein moralisches Gesetz, es ist ein Gesetz zum Schutz der deutschen Ehre und des Bluts. Ja, da kommt der Rassismus rein. Und wenn Sie dann gucken, und ich habe es mir sehr genau angeschaut, was gibt es für Verordnungen, wie wird das gehandelt, was meint das eigentlich? Und wenn Sie dann erwarten, naja, da wird irgendein Biologe herangezogen, der erklärt, wie es ist, finden Sie nicht. Wenn Sie denken, da gibt es eine einzige Ausführung, das, was Sie jetzt sagen, wo Sie jetzt sozusagen so sehr theoretisch und gewichtig sagen, Biologie der Moral, ja, wenn Sie jetzt sozusagen real fragen, wo ist es denn? Also ich bin Rechtshistoriker, wenn Sie mir ein einziges Beispiel geben, Sie brauchen es nicht. Sie können einfach zu Stuttgart, dem Staatsminister gehen, Staatssekretär im Innenministerium gehen und der sagt, boah, ich definiere jetzt mal, das geht danach, ja, wer jüdische Eltern hat. Ganz simpel, wer jüdische Eltern hat, ist Jude. Ist das biologisch? Ich würde sagen, das ist eine Religionsbeschreibung. Das wussten sie auch selber, weil sie dann natürlich sofort bei den Kirchen geschaut haben. Und die Kirchen haben ja alle mitgemacht und haben dann die Taufscheine vorgelegt für die SS-Leute, damit die beweisen konnten, dass sie eben Arier sind. Aber es gibt keinen einzigen Biologe, der da eine Rolle spielt. Das heißt, sie müssen eigentlich wirklich ein Rassist sein, wenn sie daran glauben, dass man über die Biologie diese Unterscheidung machen kann. Insofern bin ich umgekehrt. Verstehen Sie? Darum provoziere ich. Ich denke, man muss es umgekehrt anstellen, muss sagen, nee, es ist Blödsinn. Ja? Nur jemand, der selber Rassist ist, glaubt dran, dass die Nazis über die Rassenlehre die Vernichtung machen konnten sie gar nicht, nicht? Hitler war ja auch nicht blond und blauäugig, wie wir wissen. Mumpitz, ja? Sondern es läuft eben über die sogenannte Abstammung und die läuft nur über die Religionszugehörigkeit und nichts anderes. Sagen Sie, reagieren Sie bitte. Okay, ja, also wie denn?
Dann hätte ja eine Konversion nützen können in ihrem Sinne, wenn es nach der Religion gegangen wäre. Aber es hat ja nichts genützt, weil es ja einfach rassistisch sozusagen begründet wurde und nicht religiös. Ja.
Das ist schon richtig. Das ist klar, dass sozusagen die Vorstellung dahinter ist, wenn jemand ein Jude ist, dann, also es gibt natürlich die Vorstellung innerhalb des NS der rassistischen Unterschiede, die für sie wichtig sind. Ich rede sozusagen für die auf der Ebene, wie wird es umgesetzt? Wenn Sie sagen, das ist unsinnig, sagen Sie mir ein Gesetz.
Ich glaube, es reicht nicht aus,
dass da gebe ich Ihnen auch recht. Ja. Natürlich ist es kompliziert. Ich versuche nur zu sagen, es ist interessant, dass das, was dann über die Biologie und den Rassismus reinkommt, sind letztendlich moralische Bewertungen. Das ist der Punkt. Und interessanterweise auf der Durchsetzungsebene finden Sie deswegen auch keine Biologen, die dann sozusagen, das konnten Sie ja gar nicht. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt.
Ja, diese Debatte könnte noch etwas weiterlaufen. Man könnte auch sehen, dass Marc Bloch in Frankreich ja die Staatsbürgerschaft dann eben stark macht als Kriterium, weil er sagt, ich will sozusagen nicht diese Definition, die von den Nationalsozialisten jetzt aufgebaut wird, übernehmen. Aber ich glaube, die Diskussion vorhin die ist noch nicht durch. Wir sollten nochmal darauf zurückkommen, aber ich habe eine andere Frage. Mich interessiert mal, woher diese Moralkeule von Martin Walser kommt. Man könnte sagen, das sind geschichtsrevisionistische Tendenzen. Das ist ein neuer Nationalismus, der nun unterfüttert wird mit neuen Vergangenheitsdeutungen. Im Buch schreibst du ja, dass eben Walser zur Generation jener noch zu jungen, um schuldig zu sein, gehört, aber zu jenen, die eben voll in diese Prägephase reinkamen. Also eigentlich ist die Tradierung dann verbunden mit einem Sozialisationsargument, dass sozusagen diese Begriffe, die auch vielfältig übersetzbar sind, die von der Bedeutung her sehr offen, plastisch sind, die so einen Dunstkreis darstellen, dass eben genau Leute wie Walser, die das einfach richtig so mitbekommen haben, dann rückfällig werden oder das schon immer geglaubt haben und es einfach in einem bestimmten Moment wieder sehr laut sagen. Also die Frage, ist eigentlich diese Tradierung von Moral, ist die verbunden mit einer Generationensozialisationsthese oder könnte man sich andere Tradierungsdynamiken oder Mechanismen vorstellen?
Ja, eine gute Frage. Ich würde zunächst mal sagen, es ist das Naheliegendste, nur in Bezug auf Walser etwa. Es ist das Naheliegendste, wenn man sich überlegt, woher hat der diese Begriffe plötzlich wieder? Wie unterscheidet er sozusagen und wie benutzt er die Begriffe? Dann würde ich sagen, naja, das Wahrscheinlichste ist, dass er es aus diesem Kontext hat. Aber es ist natürlich richtig, man kann viel von dem, was er sagt, zum einen auch übersetzen und sagen, naja, es ist ein radikaler Nationalismus vielleicht am bestimmten Punkt oder noch nicht radikal, es ist eine Form von Nationalismus, wie er argumentiert. Und da gibt es wiederum ganz andere Traditionslinien, so dass es gar nicht unbedingt mit dem Nationalsozialismus zu tun haben muss. Ich habe, es ist immer schwierig mit diesen Longue-Durée-Sachen und so, ich habe sozusagen einfach einen bestimmten Begriff bei ihm in diesem Zusammenhang sehr genau mir angeschaut, nämlich der der Schande, den er ja ganz zentral benutzt, und habe mich dann gefragt, in welcher Weise diese Benutzung, die Semantik, wie er den Begriff der Schande benutzt, den wir ja auch heute noch benutzen, in welcher Ähnlichkeit steht der zu dem Gebrauch, wie die Nationalsozialismus in Bezug auf Rassenschande den Begriff benutzen. Und da schien mir sozusagen eine große Ähnlichkeit da, die ich sozusagen für nicht zufällig halten würde, aber könnte er aus einem anderen Kontext natürlich haben. Denn im NS ist ja das, was er sagt, ist, die Auschwitz ist unsere unvergängliche, ewige unvergängliche Schande. Und das Interessante ist, dass sich, und darüber, das sind wir Deutschen. Und das Interessante ist, dass sich ja Bubis daraus gerade ausgeschlossen fühlte, aus dieser Definition des Deutschseins. So entspannte sich ja der Streit, weil er plötzlich das Gefühl hatte, das sind sozusagen also nur die Arierdeutsche, die in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Verbrechen stehen und dann sagen, unsere ewige Schande. Was ist aber mit den 4 Millionen türkischen Zuwanderer? Sind die denn keine Deutschen, auch wenn die Staatsbürgerschaft irgendwann kriegen, weil sie vielleicht das nicht in dieser Weise sagen? Und das Interessante ist, dass der Schandebegriff, auch wie er im Nürnberger Rassegesetz benutzt wird, eben wirklich so eine, und da kommt die Biologie natürlich wieder rein, die hat sowas von einer Verschmutzung. Ja, also die Arierin, die Sex hat mit dem Juden, die verschmutzt alle Arier, nicht nur sich selber. Ja. Die macht Schande, und zwar für alle. Ja. Und genau dieses Modell, was eben nicht an das einzelne Individuum die zurechnet, Schuld oder Nichtschuld, sondern sagt, ein Individuum, was zugehörig ist, kann für alle in der Weise Schuld erzeugen. Also eine Art von Kollektivschuld, kann man sagen, die da als Schande bezeichnet wird, oder eine Verschmutzung. Da müsste man wahrscheinlich durchaus biologisch argumentieren, wie es zu dieser Vorstellung kommt. Da würde ich sagen, ja, das ist bei ihm sehr ähnlich gedacht, nicht? Also er hat die Polemik, um die es da geht, ist ja gegen zum Beispiel gegen Habermas, weil er indirekt findet, naja, die Deutschen, die sozusagen nicht von unserer Schande reden, sondern die immer empört sind über das, was damals passiert sind, die versuchen sich ja aus der Verantwortung rauszustellen, aus dem Kollektiv. Also es ist genau diesen Kontext. Inwieweit es andere Tradierungen gibt, ich bin überzeugt, es gibt andere, und ich bin überzeugt, dass es auch nicht mit der Generation von Walser aufhört, sondern ich glaube, dass diese Debatten in Deutschland weitergehen, in andere Richtungen natürlich auch, aber ich glaube, es hört sozusagen nicht einfach mit dieser Generation auf. Von Harald Welzer gibt es ja diese Opa war kein Nazi-Studie, die relativ interessant ist, die man auch daraufhin zum Beispiel nochmal sich anschauen könnte. Also ja, aber darüber habe ich sozusagen nicht systematisch was gemacht, weil ich denke, wie sollte man es machen? Ja? Ja, also welches Sample sollte man nehmen?
Ja, mein Name ist Langnickel. Ich hätte eine Frage, und zwar, wenn Ihre These zutreffend ist, dass im Dritten Reich die Ungleichbehandlung von Menschen anderen Glaubens nicht durch den Rekurs auf biologische, genauer auf den Rassebegriff gerechtfertigt wird, sondern durch den Rekurs auf schwammige moralische Begriffe wie Ehre oder Treue oder Anständigkeit. Wenn Ihre These zutreffend ist, ist die Frage, warum? Und jetzt genau meine Frage, also genauer eine These. Der Forscher Manfred Lauermann hat sich intensiv mit der Philosophie im Dritten Reich und in der DDR beschäftigt. Und seine Hauptthese bezüglich der Philosophie im Dritten Reich ist die, dass es dort mehrere verschiedene konkurrierende Rassebegriffe gab. Und könnte das ein Grund sein, dass da es verschiedene Rassebegriffe gab, die konkurrierend waren und es keineswegs einen eindeutigen, geklärten, offiziellen Rassebegriff gab, dass deshalb kein Rekurs auf den Rassebegriff erfolgte in der Rechtfertigung der Ungleichbehandlung, sondern ein Rekurs auf die Moral?
Also das sind mehrere Fragen, die Sie sozusagen ineinander gesteckt haben. Ich würde die Trennung sozusagen nur auf der operativen Ebene zuerst festlegen. Das habe ich ja versucht zu sagen. Also wenn es sozusagen um die Gesetze geht, was passiert da? Wie sehen die aus? Arbeiten da Biologen mit, ja oder nein? Ja? Trotzdem kann man natürlich sagen, naja, was ist die Ideologie, die wiederum dahinter steht? Und da kommt man natürlich auf Rassismus, auf verschiedene konkurrierende Rasseforscher. Und Sie haben das dann auch selbst bei den Philosophen, schrecklicherweise finden Sie da auch solche, die da durchaus mitmachen und die auch anfangen, dann irgendwie innerhalb der Philosophie sich da sozusagen auszudifferenzieren. Ja. Ja, ich denke in gewisser Weise, ist es so, da ich nicht daran glaube, dass der Rassismus stimmt, ja, glaube ich auch nicht daran, dass er in der Weise operationalisierbar ist. Und so war es auch nicht. Das heißt trotzdem nicht, dass man natürlich ihn immer als die wahre Lehre dahinterher schieben kann und sagen kann, ja, daran liegt es. Aber es ist schwierig. Ich meine, zum Beispiel Jan-Philipp Remzma, der macht immer den Punkt, der mich oft irritiert, der sagt, naja, selbst beim Antisemitismus ist es oft so, dass zuerst bringt man die Leute um und dann will man es irgendwie begründen. Ja, also der meint, dass selbst bei solchen Dingen oftmals es nicht so klar ist, ob die Ideologie vorher oder nachher kommt. Manchmal ist es auch so, dass, um bei dem Andreas Kircher Beispiel zu bleiben, er im Nachhinein eine extreme Ideologie aufbaut, warum das genau der richtige Moment war, mich zu stoppen. Ne? Manchmal ist es nicht so klar, ob die Ideologie dann nachher kommt und er plötzlich ein Philosoph wird, warum das nötig wurde und eine ganze Schule leitet. Das sehen Sie außerdem auch im NS selber. Die Helden, die aufgebaut werden, sind ja auch oft Mörder. Ja, die irgendwann Mord begangen haben und plötzlich wird dieser Mord, der meistens, wenn man ihn genau anschaut, völlig trivial ist, ja, der wird dann plötzlich zu einer heroischen Tat und da wird ein Mythos drumherum gebaut und der hat immer sozusagen für die arische Rasse gekämpft. Ja, also da gibt es durchaus komplizierte auch Umkehrungen. Ich würde aber trotzdem sehr, also trotz dieser Einwände, die ich interessant finde, immer dabei bleiben, dass ich glaube, es spielt eine Rolle. Also ich glaube, der Antisemitismus spielt eine Rolle für den Holocaust. Da sind sich, glaube ich, alle Historiker heute mehr oder weniger einig. Die Frage ist höchstens noch, in welchem Ausmaß spielt er eine Rolle und was spielt sonst noch alles für eine Rolle? Ja? In welcher Weise spielt zum Beispiel Rassismus für den Antisemitismus eine Rolle oder nicht? Ist auch nicht so klar. Da gibt es auch nichts. Sie sehen es an dem, um in die Gegenwart reinzukommen, Sie sehen es an dem Sarrazin-Beispiel, wo er sozusagen positiv über das Judengehen redet und denkt, dadurch ist er ja kein Rassist, nicht? Das ist unverfänglich. Also sehr naiv hat es ja dann auch gleich zurückgenommen unter viel Druck. Aber da sieht man, das ist ja durchaus auch so, im 19. Jahrhundert gibt es auch Rassentheorien, die Juden positiv bewerten. Ja, wenn Sie an Benjamin Disraeli denken, Ja, der hat einen Rassebegriff, wo eben die Juden die Besseren sind. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die besseren Biologen dann oder die besseren Rasseforscher dann genau rausfinden, wer wirklich die Bösen sind, sondern da ist eine komplizierte Interaktion, die stattfindet, bis man dann diese Behauptung aufstellt.
Ich habe noch Mühe mit Ihren Thesen, aber ich glaube, ich muss das Buch erst mal lesen. Vielleicht begreife ich dann mehr, worauf Sie hinaus wollen. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, wie Sie sagen können, Sie sind gegen Rassismus, weil dann der Rassebegriff installiert wird. Weil Rassismus funktioniert ja nicht, weil es Rasse gibt, sondern weil es keine gibt, beziehungsweise obwohl es keine gibt. Ja, also das ist mir zum Beispiel nicht ganz klar, wie Sie da die Verbindung ziehen. Und was mir auch gefehlt hat in der Argumentation, ist der für mich wirklich zentrale Begriff der Volksgemeinschaft. Also weil die, sagen wir mal, die Moral, also Ehre, Treue und so weiter, wird ja aufgebaut einfach vor dem Hintergrund der sogenannten Volksgemeinschaft, in der ja rassistisch vorher schon ausgegrenzt ist, wenn nicht dazugehört. Und dann kann man ja natürlich auf diesem Gerüst diese Art von Moral, die ja zum Teil aus dem Kaiserreich stammt, die ja nicht neu ist, dieser Ehrbegriff oder dieser Treuebegriff, sozusagen unter Ausschluss von Juden, von Zigeunern und so weiter etablieren. Und der Begriff Volksgemeinschaft ist gar nicht
vorgekommen. Ich habe ihn nur nicht erwähnt, aber im Buch kommt er natürlich zentral vor, völlig d'accord. Es geht in gewisser Weise um die Moral der Volksgemeinschaft. Ich habe es nur nicht gesagt. Also es geht um die Moral der Volksgemeinschaft als, und das ist auch ein moralisch aufgeladener Begriff, also der Gemeinschaftsbegriff, der dahinter steht. Wenn Sie die Literatur anschauen bei Tönnies und so weiter, der wiederum von der sozialdemokratischen Seite ursprünglich kommt, ja, aber es geht auch in verschiedene Richtungen. Der Volksgemeinschaftsbegriff, soweit ich es sehe, so sozusagen endemisch, tritt er wahrscheinlich, soweit ich das sehe, erst im 20. Jahrhundert auf. Es gibt ihn schon früher, aber nicht in der Häufung. Er wird sozusagen erst in den 20er Jahren zu so einer Schlüsselkategorie, soweit ich das aus den Quellen kenne. Zu Ihrem ersten Punkt, ja, also da müsste ich auch nochmal wirklich drüber nachdenken. Das finde ich eine gute Frage. Es war sozusagen nicht mein Ansatzpunkt. Nicht? Mein Ansatzpunkt war zu fragen, was für Echos merke ich? Und das Interessante ist ja, vom Rassismus sozusagen pur oder von Rassetheoretikern, da müssen Sie ja sehr schauen. Ja? Da finden Sie ja nicht jemanden, der in der Paulskirche darüber redet. Gott sei Dank, ja? Ist ja auch gut so. Aber das heißt, ich habe mir angeschaut, was sind sozusagen die Echos? Und da finde ich sozusagen von dieser Moral der Volksgemeinschaft die Echos. Und die haben mich interessiert. Und dann hatte ich den Eindruck, dass diese Moral eine größere Rolle spielt innerhalb der NS-Ideologie, als man es bisher gesehen hat. Und habe darum gesagt, ja, es scheinen doch auch Kernbegriffe zu sein, diese Ideologie. Es sind nicht alle, natürlich, es gibt auch Begriffe, und es ist auch richtig, dass man sagen kann, auch andere Ideologien benutzen Moral, selbstverständlich. Also das heißt, ich kam eher von der Richtung, wenn man es jetzt umkehren würde, ja, wenn man jetzt die Arbeit von der anderen Seite aus machen würde, da würde man zuerst eben gar nicht auf Moral kommen, wahrscheinlich. Aber jetzt, wenn man sozusagen die Sensibilität dafür hat, würde man vielleicht denken, ja gut, schauen wir uns doch mal an, in welcher Weise die Moral da eine Rolle spielt. Ich habe es nicht gemacht, ja, oder nur für ganz kleine Ausschnitte es mir angeschaut. Müsst jetzt auch noch mal nachdenken, aber der Andreas picht schon drauf, dass wir kurz sind. Aber also danke für den Hinweis.
Ja, ich kann auch nur selber noch mal danken. Ich meine, die Diskussion hat wirklich gezeigt, dass eine Reihe von Provokationen von dieser These ausgehen, überhaupt schon von NS-Moral zu sprechen und dann diese noch zu bestimmen und schließlich eben in ein Verhältnis zu setzen von dem, was man bis jetzt einfach mit NS-Ideologie verbindet, eben all die Stichworte Rassismus, Antisemitismus etc. Ich denke, was vielleicht noch interessant sein könnte, wäre das Verhältnis von Ideologie und Moral zu klären, denn offensichtlich sind das ja verschiedene Diskurse, die hier ineinander greifen und zuletzt natürlich eben, was dir ja besonders wichtig ist, die juristische Umsetzung, die tatsächlich nicht losgelöst ist, natürlich vom ideologischen Überbau oder Hinterbau, aber trotzdem nicht derselbe Diskurs ist, was du ja deutlich gemacht hast. Also ich denke, wahrscheinlich wäre es ein Fehler, zu konkurrenzieren und sagen, Moral oder Biologie, sondern es sind einfach verschiedene Netzwerke nationalsozialistischer Politik und Ideologie, die ineinander greifen. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt ein neues Fragefeld für dich aufmachen müssen, sondern eher eine Ruhepause in Sofas und so weiter. Und ich glaube, alle haben Lust, etwas zu trinken und so weiter. Ich bedanke mich nochmal sehr, dass du hierher gekommen bist und mit uns diese Frage angerissen hast. Und wer sich noch weiter provozieren lassen will, das Buch liegt da hinten aus, auch zum Verkauf, sicher auch zum Signieren. Ja, vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und nochmal vor allem bei dir.
Danke euch.